Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Oberösterreich ungefiltert. Der Podcast, der Persönlichkeiten aus Oberösterreich vor den Vorhang holt. Mein Name ist Hannes K. Vom Autohaus ins Kloster. Ein junger Manager zwischen Profit und Berufung. Herzlich willkommen, Stefan. Du bist jung, erfolgreich und schlägst eine interessante Brücke zwischen der Privatwirtschaft und der Welt eines Männerordens. Schön, dass du da bist, um uns mehr über deinen spannenden Weg zu erzählen und uns einen Einblick in deine Welt zu geben.
Hallo Hannes, danke, dass ich da sein darf.
Du bist seit März 2025 Geschäftsführer der Vivier Holding, dem wirtschaftlichen Arm der Karmeliten. Wie erklärst du einem Kind, was du da genau machst?
Ja, Hannes, eine gute Frage. Ich befinde mich täglich in der Situation, dass ich es meinen beiden Kindern erklären darf. Also grundsätzlich ist es so, die Vivier Holding hat einfach die Aufgabe, dass sie aus dem gesamten Hab und Gut der Karmeliten so viel Profit wie möglich schlägt und das eben wieder den Karmeliten zugutekommt. Es sind nicht nur Immobilien, die was bei uns dazugehören, es ist auch ein Handel, es sind auch Produkte, Marken und dieses gesamte Portfolio betreuen wir.
Mhm. Dein Weg führte dich von der Automobilbranche über einen renommierten Uhrensalon und nun in den Dienst oder in die Dienste eines Ordens. Wie kam es zu dieser, sagen wir mal, ungewöhnlichen beruflichen Wende?
Ja, auch eine sehr, sehr interessante Frage. Also aufgrund meiner familiären Situation bin ich eigentlich in das Automobilsegment hineingeboren, wenn man das so sagen darf. Mich hat aber am Ende des Tages immer der Handel interessiert. Jetzt finde ich mich wieder in einem ähnlichen Segment, also eigentlich auch in dem Handel. Wir handeln halt jetzt nicht nur mit Gütern vom Klosterladen, sondern eigentlich auch mit Flächen. Wir verkaufen diese nicht, sondern verwalten und vermieten diese. Und somit bin ich am Ende des Tages nach wie vor mit Personen tagtäglich in Kontakt. Und das macht mir Spaß und das treibt mich an.
Mhm. Und der Uhrensalon war ein lustiger, netter Zwischenschritt.
Nein, der Uhrensalon war definitiv ein sehr, sehr spannendes Projekt und ein ganz wichtiger Baustein in meinem Leben. Ich habe für ein sehr, sehr renommiertes Familienunternehmen arbeiten dürfen und dieses Unternehmen von der Pike auf gemeinsam mit dem Eigentümer aufbereiten dürfen und habe sehr, sehr viele interessante Menschen kennenlernen dürfen und parallel dazu mit sehr hochwertigen Produkten handeln dürfen.
Mhm. Der Handel verfolgt oder beschäftigt dich ja jetzt auch noch. Zu deinen Hauptaufgaben gehört ja die Sanierung eines Einkaufszentrums. Wo sind da deine großen Baustellen Tag für Tag? Und sind die Baustellen anders, wenn man für einen Orden wirtschaftet? Das ist der erste Teil der Frage. Und unterscheidet sich dieser Managementjob stark von den anderen Managementjobs, die du bis dato gemacht hast?
Wenn ich vielleicht die zweite Frage zuerst beantworten darf, das unterscheidet sich wesentlich. Wesentlich insofern, weil natürlich der Eigentümer in Form des Karmelitenordens ein ganz anderer ist wie in der Privatwirtschaft, in der klassischen. Somit ist man da tagtäglich vielleicht mit ein bisschen mehr Druck unterwegs und mit einer noch ernsteren Ernsthaftigkeit, wenn ich das so ausdrücken darf, wie bei anderen bisherigen Stationen von mir. Zur ersten Frage, ja, es ist richtig, also wir dürfen dieses Jahr das Atrium im Zuge eines Facelifts sanieren und ja, da ist natürlich so, schon am dritten Tag, wie ich in dieses Business reingestartet bin, habe ich mich mit der Situation wiedergefunden, dass ich gebröckelte Fliesen am Boden im Einkaufszentrum wiedergefunden habe, habe natürlich dann dafür gesorgt, dass die gleich ausgewechselt werden, habe mich dann aber witzigerweise in der Situation wiedergefunden, dass diese Fliesen gar nicht mehr gibt. Ja, und wie mein verantwortlicher Haustechniker mir die Info gegeben hat, die Fliesen gibt's nicht mehr, ist er nicht davon ausgegangen, dass ich das nicht weiß, dass die in unserem Lager nicht mehr vorhanden sind. Also die Fliesen waren absolut nicht mehr verfügbar und somit ist der eine Brocken im wahrsten Sinn des Wortes zu dem anderen dazugekommen und wir haben uns in der Situation wiedergefunden, dass wir da jetzt nach 25 Jahren das Bestmögliche ausholen wollen und da werden wir jetzt das Atrium wieder mit einem Facelift aufpeppen.
Mhm. Das Atrium ist nicht das einzige Einkaufszentrum in der Landstraße. Da gibt es ja noch ein, zwei weitere. Was wird das Atrium nach dem Facelift so besonders machen, dass man dort reinrennt und nicht in ein anderes?
Ich denke, das Atrium an sich hat grundsätzlich einmal bevor wir noch über das Facelift sprechen, die riesengroßen Vorteile, dass die Infrastruktur gegeben ist, also egal ob mit einer Straßenbahn, mit einem Bus oder wenn man die eigene Parkgarage benutzt, man kann eigentlich mit jedem Verkehrsmittel anreisen. Das ist mir der erste riesengroße Vorteil. Der zweite riesengroße Vorteil neben den Möglichkeiten ist definitiv die Lokalität, wo das Atrium ansässig ist. Also wir sind hier mitten in Linz, die Lage ist sensationell und bietet eigentlich alle Möglichkeiten. Und die dritte und eine Frage zu beantworten, was wollen wir jetzt machen? Wir wollen grundsätzlich das Atrium ein bisschen sauberer gestalten, ein bisschen cleaner gestalten. Wir sind der Meinung, dass weniger mehr ist und wollen parallel dazu das ein oder andere Puzzleteilchen hinzufügen, damit wir das Atrium wieder mit Leben befüllen, damit wir das Atrium wieder attraktiv und sexy machen. Das ist einfach so. Und somit einfach für die nächsten 10, 20, 30 Jahre jetzt einmal wieder ein fesches Atrium haben mit den richtigen Mietern.
Du planst die nächsten 10, 20, 30 Jahre im Vorhinein. Geht das überhaupt? Kann man den Handel jetzt länger als ein Jahr im Vorhinein planen? Der Handel ist im Umbruch. Der Handel jammert. Bestellt wird nur mit dem Internet. Ist praktischer. Du hast recht, das Einkaufszentrum ist zwar mitten in der Stadt, aber wenn ich alles, was ich haben will, direkt nach Hause geliefert bekomme, ist das ja noch praktischer. Kann man so weit im Vorhinein planen, dass man, oder mit diesen Mietern, die man zurzeit hat, so weit im Vorhinein planen?
Du hast recht. Also, der Handel befindet sich sicher aktuell in einer schwierigen Situation. Aber was wir mit dem Atrium einfach für den Handel machen können, ist das, dass wir rund um dieses Einkaufserlebnis alles so attraktiv und so fesch gestalten, dass es wieder ein Erlebnis wird. Das Erlebnis habe ich halt im Internet nicht. Ja. Wenn das Erlebnis im Internet das ist, dass ich ein Produkt billiger kaufe wie im klassischen Handel, dem, was wir in den Einkaufsstraßen oder in den Einkaufszentren vorfinden, ja, dann werde ich diese Attraktivität nicht dazufügen können. Aber ich kann dafür sorgen, dass man vielleicht bei einem attraktiven Kaffeehaus einen super Kaffee kriegt und dass nebenbei vielleicht die ein oder andere Aufführung stattfindet und somit einfach dieses Asset dazukommt.
Aufführung?
Ja, also ich glaube, so ein Einkaufszentrum, gerade wenn man einen zentralen Raum hat, wo man einfach die ein oder andere Möglichkeit hat, dass man Wochenende oder vielleicht eben an Fasching oder an Valentinstag einfach Attraktionen liefert, den Mietern, aber auch natürlich auch den Besuchern, dann ist man da sicher ein Einkaufszentrum mit dem gewissen Etwas.
Du redest von Aufführungen und von Stücken. Habt ihr einen speziellen Raum, einen speziellen Aufführungsraum dafür?
Ja, also ich denke jetzt grundsätzlich, ich kann da eben eine Idee ein wenig preisgeben. Jetzt mit dem Atrium hätten wir sicher die Möglichkeit, dadurch, dass wir auch einige Textilhersteller haben, dass man vielleicht Modenschauen macht, ja, dass man da die Mieter ineinander connected, noch besser connected und einfach da mit wenig Aufwand und auch wenig Geld einfach da das nötige Etwas produziert, so nenne ich es jetzt einmal. Und ja, wir haben in der Tat noch eine zusätzliche Location, eine Event-Location, die sich die Krypta nennt. Und diese ist lokalisiert direkt bei uns unter der Kirche und ist ja meiner Meinung nach eine Event-Location, was ihresgleichen sucht.
Krypta, hört sie irgendwie
kirchlich an.
Kirchlich an, ja. Feier ich da wilde Partys und ausschweifende Nächte?
Nein, definitiv nicht. Also man muss natürlich da schon dem Eigentümer gerecht werden und wir haben da Rahmenbedingungen, die was wir einhalten, die was wir umsetzen. Und somit muss man natürlich auf Messen achten. Ja. Man muss natürlich in der Vor- und in der Nachbereitung dieser Location ein bisschen drauf aufpassen, was man macht. Und man muss natürlich auch in der Auswahl des Mieters aufpassen. Aber wenn diese Punkte auf der Checkliste abgehakt sind, dann hat man da sicher einen super Abend, ja.
Du bist jetzt eben in einer neuen Position. Von wem lernst du da am meisten? Vom Orden, von den Geschäftspartnern oder aus den Büchern?
Boah, es ist, glaube ich, ein guter Mix. Also ehrlicherweise ist sicher ein Großteil aus der Literatur heraus. Es ist sicher ein großer Brocken Learning by Doing, definitiv. Es ist aber auch trotzdem, so ehrlich muss ich sein, eine große Erfahrung, die was ich von meinem Vater mitkriege, Tag für Tag. Es ist natürlich, der ist mittlerweile schon fast seit 6, 7 Jahren in Pension, kommt eben aus der Automobilbranche, hat an der Spitze bis zu 250 Mitarbeiter führen dürfen. Der hat natürlich jetzt keine Hausverwaltung gehabt, das kann man so nicht sagen, aber der hat da einige Informationen, die was er mir tagtäglich mitgibt. Und ja, ich finde mich dann in der Situation wieder, dass ich mir überall das Wichtigste für mich rauspicke und meine eigenen Erfahrungen mache.
Du wirst mittlerweile einen typischen Arbeitsalltag haben, der eben fix definiert und abgesteckt ist. Gibt es in diesem fixen Arbeitsalltag auch Momente der Stille, vielleicht sogar der Spiritualität, wie es irgendwie in einem Orden üblich ist?
Ich weiß gar nicht, ob ich so einen fixen Arbeitsalltag habe. Also fix ist einmal, dass ich bei mir in meinem Arbeitsalltag in der Früh den Kleinen in die Krabbelstube bringe, den Großen in den Kindergarten und dann geht die Arbeit los. Aber ab dann ist eigentlich sehr, sehr vieles und sehr, sehr viele gute Sachen, vor allem die was ohne Skript und ohne Drehbuch passieren. Ja. Und somit schaut man, dass man da täglich oder wöchentlich oder einfach Schritt für Schritt eine Struktur reinbringt, aber in diesem Job bist du tagtäglich mit neuen Herausforderungen beschäftigt. Mhm. Fakt ist aber schon, natürlich wird es irgendwann einmal viel. Natürlich braucht man irgendwann einmal ein Auslassventil oder Ablassventil. Das ist bei mir eigentlich regelmäßig der Sport. Aber wir haben auch die Möglichkeit, dadurch, dass wir so einen großen Komplex verwalten dürfen, du kennst ihn, bei uns mitten im Kloster einen Klostergarten. Und da dürfen halt nur ausgesuchte Personen rein. Und es ist dann trotzdem immer wieder witzig und interessant, ja, zu merken, wie du mitten in Linz die Möglichkeit hast, einfach in einer kompletten Stille runter zum Fahren. Und da reichen 5 bis 10 Minuten und dann geht's wieder weiter. Mhm.
Gib ein bisschen zu deinem Werdegang oder zu deiner Karriere. Womit hast du dein erstes Geld verdient?
Mein erstes Geld habe ich tatsächlich damit verdient, dass ich Autos verkaufen durfte. Ja. Es war, wie ich schon erwähnt habe, mir etwas in die Wiege gelegt, aber ich hatte immer die Möglichkeit, dass ich mir selbst meinen Werdegang konstruiere und somit war ich da nicht fix auf einer Schiene drauf. Aber ich habe damals in einem sehr, sehr bodenständigen Familienunternehmen im Perg das erste Mal Autos verkaufen dürfen. Ja.
Mhm. Du warst aber nicht nur im Perg bei einem Familienunternehmen, sondern du warst auch bei Papas. Was war da die wichtigste Lektion, die du aus der Zeit, aus dem Zeitraum mitnimmst?
Ja, also das ist richtig. Ich habe damals bei Papas arbeiten dürfen, in einem Städten allerdings. Also es hat zwar grundsätzlich zu der Strukturierung zu Oberösterreich dazugehört, obwohl es natürlich nicht im oberösterreichischen Raum ist. Und ich habe da auch also einen sehr, sehr erfolgreichen Konzern kennenlernen dürfen. Aber richtig mitgenommen habe ich vielmehr das, dass nicht immer gescheit ist, den einfachsten Weg zu gehen. Es ist mein Papa zu der Zeit Direktor gewesen und natürlich ist es irgendwie auf der Hand gelegen, dass das vielleicht der allereinfachste Weg sein könnte. Und das nehme ich auch für mich und für mein Leben und für meine Kinder mit, dass oft besser ist, man wählt den Weg, den was man im Kopf hat, auch wenn es vielleicht nicht der lustigste, der einfachste oder der attraktivste ist, aber dafür ist der was dann erfüllt.
Also deine Kinder werden nicht im Orden arbeiten?
Vermutlich nicht. Aber wenn der Schritt kommt, dass die Ambitionen hegen, dann werden wir dann nochmal ein ernstes Wörtchen gemeinsam reden.
Okay, gehen wir zum nächsten Zwischenstep. Du warst eben beim bekannten Linzer Uhrensalon, Meierhofer. Was hat dich an den Luxusuhren am meisten fasziniert?
Also den Luxus im Handel an sich war ja, so hart das jetzt da klingt, ehrlicherweise gewöhnt, weil wer kauft sich Autos jenseits der 40.000, 50.000 Euro? Es ist natürlich schon Luxus. Und wenn wir dann über das Thema Uhren reden, ja, ist auch was jeder möchte und keiner wirklich braucht. Weil jeder hat am Handy die Uhr, jeder hat, und da spannen sie vielleicht der Bogen, jeder kann zur Kirchuhr schauen, ja, und weiß, wie spät das ist. Es braucht keiner. Aber was mich schon am meisten fasziniert.
Nur untertags.
Richtig, muss man dazu sagen. Ja. Darum hat man dann vielleicht ein Handy auch zuzüglich und weiß dann, wie spät es ist. Aber mir hat das einfach fasziniert, dass dann am Ende des Tages um die Passion der mechanischen Armbanduhren geht und um das Thema einfach, dass das ganze Storytelling viel größer geschrieben ist und am Ende geht's dann gar nicht wirklich um den Preis. Klingt jetzt hart, ist aber so. Es ist ein wesentlich romantischeres Thema wie bei den Autos.
Dein Werdegang wurde geprägt von Personen. Welche Personen waren das, die diesen Werdegang am meisten geprägt haben? War das dein privates Umfeld? Waren das deine Geschäftspartner? Waren das deine Chefs? Wer war das?
Geprägt hat?
Und wenn noch wie vor prägt.
Puh, also es ist schon so, ich habe auch in meinem engeren Bekanntheits- und Freundeskreis einige Jungs und Mädels, die was schon jahrelang bei dem gleichen Arbeitgeber sind und oft zu mir sagen, wie machst du das oder wie hast du das eigentlich gemacht, diese Switches zwischen den Branchen? Und ich habe immer wieder dann gesagt, hey, erstens einmal, jeder muss für sich selber sorgen, dass er das Beste aus den Stationen rausholt und das Beste aus seinem Werdegang macht. Und da finde ich mich einfach wieder in der Situation, dass ich überall, wo ich sein habe dürfen, gute Erfahrungen gemacht habe und überall, wo ich sein habe dürfen, vielleicht weniger gute Erfahrungen oder Learnings einfach mitgenommen habe. Und das heraus, ja, hat mir, ob das dann Chefs waren oder ob das dann Kunden waren oder Lieferanten waren, man hat sich überall eigentlich das Interessante rausgenommen und mitgenommen.
Mhm. Und wenn du kurz zurückschaust, gibt es irgendwo eine Entscheidung in deinem Werdegang, die du heute nicht mehr so treffen würdest? Bereust?
Ist jetzt schwierig zum sagen, ehrlicherweise, weil jede Station hat seine Berechtigung und aus jeder Station habe ich das für mich wichtige Aussage genommen. Vielleicht hätte man, wenn wir vorher gerade über meinen beruflichen Einstieg gesprochen haben, vielleicht hätte ich noch das ein oder andere Jahr da in Perg noch dranhängen sollen, weil das schon sehr, sehr familiär war und zu dem Zeitpunkt, wo ich ein junger, heranwachsender Mensch war, sicher die beste Umgebung war. Vielleicht würde ich das ändern, aber jetzt à la longue, das schon alles gut passt.
Welchen Job, außer den eigenen natürlich, würdest du gern für Antop machen?
Für einen Tag?
Für einen Tag.
War eine sehr interessante Frage.
Wenn es leichter zu beantworten ist, auch für eine Woche.
Ich würde ehrlicherweise gern Nationaltrainer der österreichischen Fußballnationalmannschaft sein. Ja. Nicht, weil ich jetzt der Fußballwahnsinniger bin, ich bin ein Sympathisant und mir taugt das Thema, aber weil ich auch sehr, sehr viel von diesem Ralf Rangnick aus dieser Dokumentation mir ein bisschen mitgenommen habe, mir meine Gedanken drüber gemacht habe und den Menschen an sich sehr, sehr interessant finde. Und jetzt dieses Umfeld, welches der Ralf Rangnick da geschafft hat, einfach attraktiv ist und sehr, sehr spannend ist. Und da sieht man auch, wie man aus einem vermeintlich schwierigeren Projekt, was die österreichische Nationalmannschaft definitiv war, wieder was brutal Attraktives aufbauen kann. Und war schon interessant.
Was ist für dich im Geschäftsleben absolut stillos?
Wenn die Ehrlichkeit verloren geht, wenn man sie irgendwann nicht mehr anschauen kann, ich bin mir sicher, dass das leider Gottes ab und zu vorkommt. Aber obwohl ich nicht das Alter habe, aus dieser Generation, zählt für mich die Handschlagsqualität. Es muss nicht alles in einem Vertrag niedergeschrieben sein, aber man muss einfach ehrlich und loyal miteinander umgehen.
Ich habe es bei der vorletzten Frage irgendwie ausgehört, du bist ein Fußballfan,
ja,
vielleicht sogar ein großer Fußballfan. Was fasziniert dich am Fußball und was kann man vom Sport fürs Berufsleben lernen?
Es ist definitiv das große Miteinander. Das große Miteinander, was eben auch diese Träume verwirklichen lässt. Und ich finde mich aktuell auch in einer Situation, dass ich dieses Team einfach nur ein bisschen mehr einschwöre Tag für Tag, damit man einfach auch daran glaubt, dass die nächsten Jahre und Jahrzehnte in dem Orden gemeinsam als Mannschaft, wie wir ja sind, einfach erfolgreich werden. Und das habe ich schon im Sport da lernen dürfen, dass nur allein als Zauberer bringt man nichts weiter.
Wenn man viel unterwegs ist, du hast gesagt, der Job beginnt in der Früh mit der täglichen Morgenroutine, die Kinder außer Haus zu bringen. Verbringst du genug Zeit mit der Familie und mit Freunden? Pflegst du Freundschaften? Geht sie das nur aus, diese Freundschaftspflege und die Familie? Na, die Familie muss sie ausgehen. Aber die langjährigen Freundschaften, leiden
ja,
die.
Ja. Ehrlicherweise, ich habe schon ein bisschen einen Cut setzen müssen, jetzt nicht bei Freunden, sondern
bei der Familie.
Nein, auch nicht bei der Familie natürlich, sondern zum Thema Zeit und zum Thema Sport, wie wir jetzt schon aushören, ich bin begeisterter Fußballspieler, Klammer auf, gewesen, Klammer zu, weil ich natürlich keinem Verein mehr so aktiv weiterhelfen kann, weil es sich einfach zeitlich nicht mehr ausgeht. Ja, es ist einfach, wenn man 3, 4, 5 Mal in der Woche am Fußballplatz steht und da rede ich noch gar nicht vom Umziehen, Duschen und Heimfahren, vielleicht bist du dann noch lustig und schnappst da ein Bier mit deinen Freunden, dann leidet einfach die Zeit und in weiterer Folge die Familie drunter. da habe ich jetzt einen kleinen Switch gemacht und habe quasi diese Zeit gegen zusätzliche Familienzeit eingetauscht. Kommt recht gut an zu Hause und ich bin auch sehr, sehr zufrieden. Und zum Thema Freunde, also ich bin mit meinen drei besten Freunden in so einer ganz einer engen Abstimmung. Also wir sind gegenseitig als Trauzeugen verbandelt. Und wir haben uns jetzt einfach als Ziel gesetzt, jedes Quartal, das passt nämlich recht schön, dass jeder quasi ein Quartal für ein Event verantwortlich ist. Und witzig, dass die Frage jetzt kommt, weil Samstag waren wir bei meinem Trauzeugen zum Dartspielen eingeladen und haben wir wieder einen ganz, ganz netten Abend verbringen dürfen. Das ist, wie wenn wir uns jede Woche sehen, also sehr innig und sehr intensiv.
Und wenn es so intensiv ist, wie du jetzt gerade sagst, dürfen dann die Veranstaltung, die du planst, in der Krypta stattfinden?
Die Krypta ist ausgelegt für mehr Leute wie vier.
Okay.
Aber ich nehme mal die Idee mit.
Mhm. Auf welche drei Dinge könntest du in deinem Leben nicht mehr verzichten?
Auf welche Routinen?
Dinge, auf welche Dinge könntest
auf
du nicht mehr verzichten?
Auf welche Dinge ich nicht verzichten könnte?
Drei.
Ja, also privat und beruflich.
Beides.
Also definitiv das Handy. Ohne Handy geht's leider Gottes gar nicht mehr. Umso mehr Luxus ist, wenn man es wirklich einmal, so wie jetzt gerade, in Flugmodus stören kann. Dann kann ich natürlich auf meine Familie, meine Frau, meine zwei Kids nicht mehr verzichten, weil die mir doppelt und dreifach so viel Ressourcen bringen, wie es mir nehmen. Und das ist anstrengend mit ein und drei Jahren, ist einfach so. Und auf was ich noch nicht verzichten kann, will ich noch ein bisschen nachdenken. Ja, es kommt zwar ehrlicherweise nur im Sommer vor, aber ist unser Griller.
Mhm.
Also ich habe zu meinem 30. Geburtstag einen Griller geschenkt gekriegt und habe mich dann in dieser Situation wiedergefunden, dass das doch ein bisschen anders ist wie am Balkon der Elektrogrill. Und habe mir da jetzt schon den ein oder anderen Grillkurs gegönnt. Und muss sagen, also diese Leidenschaft, diese Kultur und diese Passion, ist absolut meins.
Mhm.
Und
okay,
taugt mir.
Mhm. Was kann man von dir als Mensch lernen?
Ich denke, wie ich schon eingangs erwähnt habe, ab und zu ist wirklich gescheiter, man wählt den etwas rumpeligeren Weg, man wählt den etwas schwierigeren Weg, um, wie gesagt, mehr draus zu lernen und allalong dann trotzdem gefestigter dazustehen.
Ja. Woran glaubst du?
Neben Gott? Ich muss ehrlich dazu sagen, also auch wenn ich den Beruf für die Mitbrüder und dem Orden ausführen darf und da sehr, sehr glücklich bin, ich bin jetzt kein Mensch, der was jede Woche in die Kirche geht. Also aktuell schon, wer unser Büro da ist, aber...
Es muss ja nicht Gott sein, es kann ja Zuversicht an die Menschen, an die Familie, es kann ja eine vieles sein, was man glaubt.
Also das ist für mich eine Selbstverständlichkeit, dass man an seine Familie glaubt, wenn man glücklich verheiratet ist und zwei Jungs daheim hat, dass das klar ist, aber an was ich hoffe, so kann ich es eigentlich sagen.
Okay,
ich hoffe, dass sie gerade in der aktuellen Situation, wo man nicht wirklich weiß, wie es mit der Welt weitergeht, dass ich hoffe, dass sie alle mal jetzt halbwegs da fangen in die nächsten Jahre und einmal checken, dass das so nicht weitergeht, weil ich glaube, tagtäglich findet man sich in einer Situation, gerade wenn man Kinder hat, dass man sich wirklich unsicher fühlt. Ja.
Mhm.
Und da hoffe ich einfach und glaube dran, dass die Welt und vor allem die agierenden Personen, die was die Welt mitunter bestimmen, sie wieder da fahren und wissen, hey, vielleicht sollten wir ein bisschen mehr miteinander reden.
Mhm. Ein Satz zum Vervollständigen. Wenn du heute sterben würdest, wäre das Punkte, Punkte, Punkte?
Mich würde es dann nicht mehr betreffen, aber es würde vielleicht meiner Familie und vor allem in meiner aktuellen Situation als Verantwortlicher wieder sehr, sehr viele Fragezeichen aufwerfen. Ich hoffe, dass ich vermisst werde. Ich hoffe, dass trotzdem auch was in Erinnerung bleibt von mir und meine Werte vor allem in Erinnerung bleiben. Aber Gott sei Dank beschäftige ich mich nicht tagtäglich mit dieser Frage.
Mhm. Wenn du Gott eine SMS schicken könntest, was würde drinnen stehen?
Danke.
Okay. Was stimmt dich im Leben zuversichtlich?
Im Leben zuversichtlich stimmt mir, dass ich für mich selber erkannt habe, dass man dem gesamten Leben, ob das jetzt beruflich oder privat ist, einfach ein bisschen Zeit geben muss. Man muss dem Ganzen Zeit geben, um eben eine gewisse Zuversicht aufbauen zu können, um eine gewisse Motivation daraus zu ziehen und wieder weiterarbeiten zu können. Ja. Das ist schon was man was mir tagtäglich Energie gibt.
Mhm. Gibt es eine Erfahrung aus deiner Studienzeit, die dich besonders geprägt hat?
Ich bin aktuell noch in meiner Studienzeit, weil mein Studium noch nicht abgeschlossen ist. Das werde ich irgendwann einmal, ich mache es berufsbegleitend, irgendwann im Sommer jetzt dann schaffen und machen. Allerdings prägend, ja. Also es ist dieses berufsbegleitende Studium an sich prägt dich schon insofern, da du noch einmal selbstständiger werden musst. Du musst neben Kind dir die Zeitslots nicht nur erarbeiten, sondern dann auch umsetzen. Und da kann man nicht sagen, man macht was mit die Freund oder man ist krank oder hin oder her. Man muss das ehrlicherweise schon strikt durchziehen, weil die Zeit läuft. Und ja.
Du hast es vorher eh erwähnt, du bist handysüchtig.
Das habe ich nicht gesagt.
Wie lange und wofür benutzt du dein Handy?
Ja. Boah, mittlerweile sind schon fast 2-3 Jahre von den gesamten sozialen Medien außer LinkedIn befreit. Klingt das hart?
Nein, das passt so, ja.
Und somit ist es ehrlicherweise bis auf WhatsApp ein komplettes Business-Tool für mich geworden. Mhm. Also es hat natürlich schon so viel, es bietet schon so viel und man kann natürlich mit dem Handy auch schon so viel planen und so viel managen, was in der Vergangenheit gar nicht möglich war. Und egal, ob es Mails beantworten ist, was ein Basic-Instrument ist, oder ob ich mir Sprachnotizen setze, die was ich nachher transkribieren lasse für Besprechungsnotiz, es kann schon sehr, sehr viel. Und ich nutze es ehrlicherweise auch, weil es mir einen brutalen Mehrwert bietet.
Mhm. Mhm. Was ist dein Lieblingsfilm und warum?
Film? Ehrlicherweise bin ich gar nicht so der Filmschauer, ja. Aber ich habe gerade gestern haben wir uns angeschaut, ich weiß jetzt zwar nicht, ob das passt, aber das sage ich jetzt einfach so, weil ich es gerade so fühle, Hitch, der Date-Doktor, das ist ein Film, also der ist 15, 20 Jahre alt und um das Ganze an den Punkt zu bringen, dann am Ende des Films sieht und erkennt man halt, dass eigentlich oft die Idee hinter einem Projekt, wenn sie sich als gut oder halt dann als nicht gut entpuppt, vielleicht ein ganz anderer ist, wie wer anderer sieht. Und dass man oft eben, und das spannt da wieder den Bogen drum, viel mehr miteinander reden muss, vor allem wenn Unklarheiten sind. Und das hat mir zumindest wieder relativ viel gelehrt gestern, aber so einen richtigen Lieblingsfilm habe ich ehrlicherweise keinen.
Mhm. Lieblingslokal? Gehst gern essen?
Ja, die Nuba natürlich.
Die Nuba, okay. Ja.
Die Nuba natürlich.
Aha. Was bedeutet das Essen gehen für dich?
Essen gehen hat für mich jetzt schon brutal in den letzten 3, 3,5, 4 Jahren, wie die Kinder gekommen sind, einen Mehrwert gewonnen, weil es für mich ein brutaler Luxus geworden ist. Also es ist die Zeit, die was man da miteinander verbringen darf, gepaart mit einfach an Essen in der dementsprechenden Qualität, ist einfach Luxus heutzutage. Und das weiß man ja so, wenn man endlos unter Anführungszeichen Zeit hat, oder sie keine Gedanken machen muss bezüglich einem Zeitkonstrukt, weiß man den Luxus ja gar nicht so zu schätzen.
Stefan, wir sind am Ende. Es war sehr kurzweilig mit dir. Die Zeit ist verflogen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich wünsche dir weiterhin für den beruflichen und für den privaten Weg alles Gute.
Hannes, danke. Vielen Dank.
Hat Ihnen unsere Sendung gefallen? Dann hinterlassen Sie uns doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung.